BR Heimat. Habe die Ehre.
Und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Na, der Fasching. Herzlich grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute am Aschermittwoch, wo die Fastenzeit beginnt. Und darüber ratsche ich mit Dorothea Steinbacher, unserer Brauchtumsexpertin, was alles am Aschermittwoch am Brauchtum gibt. Und im Monat Februar noch jetzt Ende Februar oder Mitte Februar, darüber unterhalten wir uns auch. Wichtig heute ist zum Beispiel das Aschekreuz und das Geldbeutelwaschen. Ich habe seit ein paar Jahren habe ich eine silberne Fischschuppe geschenkt bekommen, habe es immer noch in meinem Geldbeutel, ob es was genützt hat. Geschaut hat es auf jeden Fall nicht. Über Brauchtum am Aschermittwoch und in der Fastenzeit, und wir haben es ja gerade über den Beginn der Fastenzeit, haben wir schon ein bisschen was in den Nachrichten gehört, unterhalten wir uns mit Dorothea Steinbacher. Grüß dich Gott, schön, dass du da bist, habe die Ehre.
Grüß dich, Hermine, habe die Ehre.
Was fasst man denn? Wir sitzen beide vor einer Tasse Milchkaffee. Da fasst man jetzt schon mal nicht.
Da fasst man schon mal nicht.
Aber du bist ja Reisende, du bist jetzt vom Chiemgau gekommen. Als Reisender darf man ja...
Auf Reisen ist man vom Fasten ausgenommen. Und da gibt es noch ein paar Ausnahmen. Am fremden Tisch zum Beispiel, wo also die Gastfreundschaft und über dem Fasten steht. Also wenn man irgendwo eingeladen ist und kriegt was vorgesetzt, was man eigentlich in der Fastenzeit nicht essen möchte, dann ist man aber vom Fasten befreit, weil man die Gastfreundschaft nicht verletzen soll. Das finde ich auch sehr schön. Sehr alte Leute sind vom Fasten befreit, ganz Kranke. Kleine Kinder und Kranke sind vom Fasten befreit. Also so streng ist es nicht, sondern es ist eigentlich sehr sinnvoll mit seinen Ausnahmen aufgeteilt.
Wir haben ja alle gute Vorsätze zum Beginn des Jahres und natürlich zur Fastenzeit, auf was man verzichtet. Mir fällt bald nichts mehr ein, auf was ich verzichten könnte. Ein bisschen weniger aufs Handy schauen vielleicht.
Das
Handy
ist sicher fasten. Das ist sicher ein Verzicht, der vielen Menschen gut tun würde. Aber mittlerweile ist es ja schon modern geworden, auf Dinge zu verzichten, auf die man früher nur in der Fastenzeit verzichtet hat, zum Beispiel auf
Fleisch, Alkohol.
Ja, also nach Weihnachten wird ja dann der Dry January, also der trockene Januar angesagt und dann ist kurz Fasching, wo man was trinkt und dann ist schon wieder Fastenzeit. Also das ist in der heutigen Zeit sicher sinnvoll, diese Gebote, die seit Hunderten von Jahren gelten, nämlich kein Fleisch essen, und ein bisschen weniger essen, mal zu überdenken, weil wir sowieso ja versuchen, weniger Fleisch zu essen. Aber es gibt eben andere Dinge, wie du angesprochen hast, zum Beispiel weniger aufs Handy schauen oder so. Oder weniger dumme Nachrichten verschicken, die nicht sein müssen. Oder weniger unfreundlich sein. Solche Dinge könnten wir uns auch vornehmen, finde ich. Und was oft vergessen wird, ist, dass es nicht nur um das Essen und Trinken Fasten geht, also um dieses kulinarische oder Genussfasten geht in der Fastenzeit, sondern diese Vorbereitungszeit vor Ostern soll ja auch eine Bußzeit sein. Und der Verzicht auf Nahrung war ursprünglich, oder auf einen Teil der Nahrung, war ursprünglich dazu gedacht, dass man mehr sich ins Geistige vertieft und sich vorbereitet auf das Osterwunder, auf das Ostergeheimnis. Nur haben wir nicht alle 40 Tage Zeit, um zu fasten und uns in Meditation zu ergehen. Aber es soll auch eine Zeit sein, in der ich an meinen Nächsten denke, in der ich vielleicht Gutes tue, Menschen, die es nicht so gut getroffen haben wie wir. Und das ist etwas, was man wieder hochholen sollte und in der Fastenzeit vielleicht mehr betonen sollte als kein Fleisch essen und kein Alkohol trinken.
So eine Art Reinigungsprozess ist es dann eher. Und es gibt ja, haben wir gerade auch in den Nachrichten gehört, es gibt ja in fast allen Religionen so eine Fastenzeit, eine Zeit der Einkehr, der Besinnung und der Kasteiung ist es nicht, der Reduzierung von den täglichen Gewohnheiten. Und das war ja in den früheren Zeiten, hat es ja viel mit Nahrung zu tun gehabt, dass man ein bisschen bescheidener lebt, wobei viele Leute auf dem Land ja eh relativ bescheiden sich ernähren konnten. Da frage ich mich oft, wo die noch fasten konnten.
Genau, die hatten ja gar keine Alternative.
Ja, eben.
Und das hat dann eher die höheren Stände betroffen, also Adel und Klerus vor allem. die sich, oder reiche Kaufleute, reiche Bürger gab es ja auch schon sehr lange, die sich gute Speisen und edle Zutaten immer leisten konnten, während das Gros der Bevölkerung froh war, wenn sie überhaupt satt worden sind. Mhm. Also denen hätte man gar nicht kommen brauchen mit, du darfst kein Fleisch essen. Die haben gesagt, ja, habe ich eh keins. Ja. Aber und Adel und Klerus und Bürger konnten sich ja sehr bald von diesen Fastengeboten wieder freikaufen. Also da sind sehr viele krumme Geschäfte gelaufen sozusagen mit den Butterbriefen. Da werden wir hinterher noch genau drauf kommen. Also man konnte Abgaben leisten und durfte dann auch wieder die eigentlich in der Fastenzeit verbotenen Speisen und Zutaten zu sich nehmen. Und nicht umsonst sind die alle vom Umfang her ziemlich gewachsen, teilweise diese reichen Menschen. Und auch der Klerus, auch die Mönche, auch die Geistlichen haben das nicht so ernst genommen, wie man eigentlich annehmen könnte, dass die Vertreter der Kirche das ernst nehmen müssten. Also die haben auch Ausflüchte gefunden und haben erklärt, alles, was im und auf dem Wasser schwimmt, ist ein Fisch. Und einen Fisch darf man ja essen und so weiter.
Also Enten.
Ja, Enten und Biber und alles Mögliche, was da zufällig mal am Wasser vorbeigeschaut hat, wurde dann sofort zum Fisch erklärt. Und also da gab es viele Auswege aus dem strengen Fastengebot. Und im Endeffekt haben wahrscheinlich wirklich nur die armen Leute und das einfache Volk echt gefastet. Aber die haben ja fast das ganze Jahr gefastet.
Aber auch die ganzen traditionellen Gerichte, die dadurch entstanden sind. Ich glaube, die Maultaschen sind ja auch so eine Fastenspeise gewesen. Die haben ja Herrgottsbscheißerle geheißen in Schwaben. In den Maultaschen war ja auch versteckt Fleisch drin. Das war ja nicht immer bloß Gemüsefüllung.
Ja, die haben es angeblich erfunden während der Fastenzeit, damit also durch den Nudelteig, der außenrum ist, diese Fleischfüllung vor den Augen Gottes verborgen ist. Wobei mir dann immer fragt, der nächste Schritt ist ja, Gott sieht ja alles, der schaut auch durch den Nudelteig durch, würde man denken. Also ich schätze mal eher, dass es eine nette Anekdote ist, die man dann aber hinterher erfunden hat über die Maultaschen. Weil man ja halt um das Fleisch rumgewickelt irgendwas hat, wo man das Fleisch besser verpacken konnte. Genauso wie so Haschee-Knödel oder so. Ja, also das war ein bisschen Fleisch und noch was rundherum, damit viele Leute satt werden damit.
Das hat ja Essen eine ganz andere Bedeutung gehabt vor 100 Jahren noch schon zu der Zeit unserer Urgroßeltern als heutzutage, wo man auf eher Luxus verzichtet, in der Hoffnung, dass alle satt werden. Es hat ja nicht jeder gleich viel Geld. Und damals war es ja wirklich schon große Kasteiung, auf Bestimmtes zu verzichten. Ich habe aber vorhin noch in deinem Festtags- und Brauchtumskalender geblättert. Da sind ja zu den Faschingskrapfen aber immer noch am Aschermittwoch bestimmte Gebäcksorten populär gewesen.
Ja, also am Aschermittwoch sind erstens mal noch nicht alle Krapfen aufgegessen und da wird es dann teilweise noch großzügig ausgedehnt. Und dann ist ja so, dass in Teilen Süddeutschlands und in Tirol und so weiter, Vorarlberg und in manchen alemannischen Kulturbereichen einfach die Fastenzeit ja noch länger, die Faschingszeit noch länger dauert und die Fastenzeit erst später beginnt. Da endet die Faschingszeit mit dem Funkensonntag und das ist erst der nächste Sonntag. Also die haben noch 5, 6 Tage mehr. Und am Funkensonntag wird der Funken abgebrannt. Das ist ein großer Holzstapel. Obendrauf haben es teilweise immer noch ein Hex oder jedenfalls den Winter, der dann verbrennt wird mit dem Funken, der dann abgebrannt wird. Und am Funkensonntag gibt es natürlich die Funkenkirchal oder Kirchle. Ich kann leider nicht Schwäbisch. Kirchal heißen es bei uns oder Kirchen. Und da gibt es die Funkenküchle. Ja, es gibt sicher Allgäuer, die das besser aussprechen können. Und das sind sowas wie Auszunge oder halt anderes Schmalzgebäck, was eigentlich nur während der Faschingszeit gibt. Und die gibt es im Allgäu halt länger.
Traditionell beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit, die 40-tägige Fastenzeit doch. Wer genau nachrechnet, kommt auf 46 Tage bis Ostern. Jetzt musst du uns ein bisschen helfen, Dorothea. Wie kommt das zustande?
Ja, ursprünglich war die Fastenzeit auf 40 Tage festgelegt und das hat auch ziemlich lang ist das so durchgezogen worden. Und ungefähr vor 1000 Jahren hat die Kirche erkannt, dass eigentlich an den Sonntagen zu fasten ja gegen die gegen die Liturgie ist, weil dann haben sie gesagt, die Sonntage sind ja eigentlich kleine Auferstehungsfeste, kleine Auferstehungstage. Da feiern wir ja das Wunder der Passion und der Auferstehung dann mit der Eucharistie. Und deswegen müssen eigentlich die Sonntage der Fastenzeit vom Fasten ausgenommen werden, weil das eigentlich Festtage sind. Und dann haben sie aber, um wieder auf 40 Fastentage zu kommen, die Fastenzeit verlängern müssen. Und deswegen ist die Fastenzeit, wenn man jetzt nachrechnet, von heute weg bis zum Ostersonntag 46 Tage lang. Und früher war es einfach nur 40 Tage lang. Und das ist ungefähr, genau wie ich sagte, 1000 Jahre her. Das war beim Konzil von Benevent im Jahr 1091 ist es festgelegt worden. In Benevent haben damals eine uralte Stadt in Kampanien, haben damals 4 oder 5 Konzile stattgefunden innerhalb von 100 oder 200 Jahren. Und 1091 ist es eben festgelegt worden, dass die Sonntage vom Fasten ausgenommen sind. Und außerdem ist es inzwischen so, dass noch 2 Tage, die immer in der Fastenzeit, in die Fastenzeit fallen, vom Fasten ausgenommen sind. Das ist der Josephitag.
Der 19. März, ein großer Feiertag früher.
Ja, genau, der früher eben, wie du sagst, ein Feiertag war und allein deswegen schon vom Fasten ausgenommen war. Und der 25. März, der Tag Mariä Verkündigung. Das ist auch ein, wo also quasi Jesus empfangen worden ist im Schoß von Maria. Und das ist auch ein Hochfest. Und diese beiden Tage sind zusätzlich zu den Sonntagen vom Fasten ausgenommen. Sodass man also vom Aschermittwoch weg immerhin die Sonntage und die 2 Festtage vom Fasten ausgenommen hat. Also so schlimm ist gar nicht.
Man kann sich so durchhandeln durch die Fastenzeit.
Man kann sich so durchhandeln und man kann sich heute, wo diese 46 Tage noch vor uns liegen, sagen, juhu, in 46 Tagen ist schon Ostern. Das ist, man muss es auch positiv sehen.
Wobei, wir haben ja schon mal drüber geratscht, dass wir beide die Freitage, die klassischen Fastentage immer so gern gehabt haben. Ich, weil es da Dampfnudeln gegeben hat und bei euch hat es ja Fisch gegeben. Du kommst ja aus einer Fischerfamilie. Das war ja eher ein Highlight als ein Verzicht.
Ja, also ich fand die Freitage auch nie schlimm, weil wie gesagt, bei uns hat es ja immer einen Fisch gegeben, weil aus meiner mütterlichen Verwandtschaft, dieser Fischerfamilie, haben wir alle einen guten Fisch gehabt und die Mama hat den hervorragend zubereitet. Und wenn wir gerade wirklich mal keinen Fisch gehabt haben, dann hat es eine wunderbare Mehlspeis gegeben.
Dampfnudeln,
Reisauflauf oder Germnudeln oder sowas, genau. Also die
Kaiserschmarrn.
Freitage fand ich wunderbar und finde ich heute noch wunderbar. Aber es hat natürlich mit diesem, wie ich vorher schon gesagt habe, diese Fastengebote, dass man kein Fleisch essen soll. Und bis ins 15. und 16. Jahrhundert durften ja auch keine Milchprodukte gegessen werden, also kein Butter, kein Rahm, keine Eier, keine Milch. Das war dann schon ein bisschen härter. Aber es durften immer eben Fisch gegessen werden. Alles, was im und auf dem Wasser schwimmt, haben sie dann kurzerhand zu Fischen erklärt. Und das hat den Speiseplan natürlich wunderbar erweitert. Man konnte also Enten und alles, was irgendwann einmal zufällig schwimmt, genauso wie Krebse und dieses ganze Getier, was im Wasser lebt, das durfte alles verzehrt werden in der Fastenzeit. Und wenn man das natürlich entsprechend zubereitet und entsprechend große Mengen davon hat, dann kann man derartig üppig schlemmen, dass man überhaupt nicht merkt, dass man eigentlich fastet. Aber das konnten sich natürlich, wie wir schon mehrfach gesagt haben, einfache Leute einfach gar nicht leisten.
Da du ja eben aus einer Fischerfamilie kommst und vom Chiemsee, was gibt es denn bei euch traditionell für ein Fischgericht am Aschermittwoch?
Also bei uns gab es eigentlich immer Renken. Weil die Renken sind der Brotfisch sozusagen aus dem Chiemsee. Und die Renken ganz einfach, aber meine liebste Zubereitungsart ist einfach die ganzen Renken mit Petersil und Zwiebeln füllen, also in den Bauch hinein und ein bisschen Salz und Pfeffer und Zitronensaft. Und dann in Butter anbraten im Rohr und nach der halberten Zeit, brauchen ja nicht so lang, sind ja gleich durch so Renken, nach der halberten Zeit einen Rahm drüber schütten. Großzügig.
Das ist ein Fastengericht. Butter, Rahm.
Ja, seit 500 Jahren dürfen wir wieder einen Rahm essen. Und dann Butter. Und dann sind die fertig und dann gibt es Petersilkartoffeln dazu. Und dann braucht man echt nicht mehr. Lieb ich. Wunderbar.
Klingt auch schon mal sehr gut.
Ja, ist wirklich sehr gut. Kann ich empfehlen. Renken aus dem Chiemsee. Und ich meine, jetzt, heute ist ja der Aschermittwoch, klassische Fischgerichte in allen Lokalen. Und bei diesem politischen Aschermittwoch und so, also da werden ja üppigste Fischplatten verzehrt. Das hat mit dem Fasten nicht mehr viel zu tun. Aber obwohl der Aschermittwoch einer der beiden strengsten Fasttage des gesamten Jahres ist, also in der christlichen Religion, zusammen mit dem Karfreitag nämlich, ist der Aschermittwoch im Brauchtum eher so ein sanfter Übergang in die Fastenzeit. Also da gibt es noch Bräuche, die mit Essen und Trinken zu tun haben, die mit dem Fasten wenig zu tun haben.
Na gut, da sind alle noch ein bisschen erschöpft vom Kehr aus nach dem Fasching.
Und brauchen einen Fisch. Mhm. Also da, es gibt ja diese Fischzüge. Ein Fischzug in Schmidtmühlen wird der bekannteste sein, findet immer am Aschermittwoch statt. Schmidtmühlen ist in der Oberpfalz. Und drumherum gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, 10 Gemeinden oder so, die auch so einen Fischzug machen, wie den in Schmidtmühlen.
Wie läuft der ab?
Und der läuft so ab, dass sich am Aschermittwoch um 1 Uhr treffen sich die Herren des Ortes in schwarzen Frack, weißem Hemd und schwarzem Zylinder und marschieren in einem Zug durch den ganzen Ort und machen bei jedem Wirtshaus Halt. Und in den Wirtshäusern gibt es nur ein Bier und ein Brot und ein Hering. Und ein Schnaps.
Und die gehen, Fisch muss ja schwimmen.
Und der Fisch muss schwimmen. Und alle Teilnehmer mit ihrem schwarzen Frack haben zum Zeichen, dass sie an dem Fischzug, einem sogenannten Fischzug teilnehmen, wird ihnen mit weißer Kreide hinten auf dem Rücken ein Fisch drauf gezeichnet. Und dann gehen die, marschieren die in einer geraden Reihe immer auf der linken Straßenseite hintereinander weg. Der eine trägt der Laterne und der andere, ich weiß nicht was. Marschieren die da immer hintereinander. Das sind bis zu 50, 60, 70 Männer mit Zylinder. Sie dürfen nicht sprechen, sie dürfen nicht singen, sie dürfen nicht lachen, sie dürfen nicht rauchen. Also ein schweigender, in Grabesstille Tross von Männern mit schwarzem Frack marschiert von Wirtshaus zu Wirtshaus. Natürlich eher immer schwankender, weil das Ganze vielleicht um 11 Uhr auf Nacht einmal aus ist oder so. Und wenn die um 1 Nachmittag anfangen und nur Bier, Hering und Brot zu sich nehmen, dann kann das nicht so viele Stunden eigentlich gut gehen. Und am Ende wird dann im Kirberbaumloch, also in dem Loch, wo der Maibaum normalerweise versenkt wird, wird das Portemonnaie begraben, wird der Fasching begraben. Das ist einer der bekanntesten Bräuche des Fasching-Begrabens. Da gibt es überall verschiedene Bräuche, wie man den Fasching offiziell begräbt. Mhm. Das ist oft der Fall am Mitternacht, vom Faschingsdienstag bis zum Aschermittwoch, teilweise eben aber auch am Aschermittwoch selbst. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nur in der Oberpfalz, weil dieser Fischzug in Schmidtmühlen mit diesen schwarz befrackten Herren so bekannt ist. Aber ich habe gefunden, das gab es früher auch im Chiemgau. Aber dort kenne ich den Brauch jetzt zumindest nimmer, von dem der Hans Hein noch in den 1970er Jahren berichtet. Da schreibt er nämlich: Am Aschermittwoch muss man nach Traunstein zum Mostwirt fahren. Den Mostwirt gibt es immer noch, aber das, was folgt, gibt es nicht mehr. Spätestens um 9 Uhr abends zieht die Gesellschaft dann vom Mostwirt zum Schützenbrunnen und wascht die leeren Geldbeutel, in denen Staub und Brösel aus der Faschingszeit zurückgeblieben sind. Und so weiter. Manch einer stand beim Geldbeutel waschen und schwenken mit den Füßen im Wasser. Und danach haben sie dann diese Portemonnaies in der Wirtsstube an Schnüren zum Trocknen aufgehängt. Es folgt ein Heringsessen. Da werden, der Zitat steht dann in der Tageszeitung: Gebackene Fische werden herumgetragen, schnell leeren sich die Mastkrüge, denn der Fisch muss schwimmen.
Gell?
Und so weiter. Erst am späten Abend denkt man an das Heimgehen und merkt, dass man vom Fasching und vom Aschermittwoch ein bisschen übernächtigt ist. Aber so läuft der Aschermittwoch zum Aushalten.
Also dieses Brauchtum halt, gell? Muss man sich dran halten.
Rituelle Fischessen und dieses Rituelle mit dem Fischessen und viel Bier dazu natürlich, weil der Fisch muss ja schwimmen, wird der Fasching nochmal begraben am Aschermittwoch und dann ist endgültig aus.
Und warum überhaupt das mit Portemonnaies zu tun hat, mit Geldbeutel waschen und was ich vorhin gesagt habe, dass man Fischschuppe im Geldbeutel hat, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Brauchtum in der Fastenzeit, Brauchtum am Aschermittwoch, darüber überraschen Dorothea Steinbacher und ich. Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit. Und da ist traditionell in vielen Orten, zum Beispiel in München am Fischbrunnen vorm Rathaus, ist das traditionelle Geldbeutelwaschen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe meine silberne Fischschuppe im Geldbeutel. Was ist das für ein Brauch eigentlich mit dem Geldbeutelwaschen? Bloß, dass er sauber ist.
Dass er sauber ist. Und er wird natürlich in München im Fischbrunnen gewaschen. Naja, man hätte nur die Isar, ich wollte gerade sagen, weil man kein fließendes Wasser mehr hat. Aber bis die sich alle am Isarufer positionieren und umeinander balancieren, waschen sie halt lieber ihre Geldbeutel im Fischbrunnen. Das ist ein uralter Brauch oder beziehungsweise eine uralte Glaube, dass fließendes Wasser alles Schlechte reinigt. Und Üble mitnehmen kann. Genau. Und dass fließendes Wasser reinigend ist. Besonders an so einem ganz besonderen Tag wie dem Aschermittwoch hat man einfach angenommen, dass das Wasser diese von den Ausschweifungen des Faschings mitgenommenen Geldbörsen, die man ja ständig zückt, um was zu bezahlen und die einen beim Fasching immer begleiten, weil man ständig was zahlen muss und was ausgeben muss und so, dass die erstens nach dem Fasching leer sind und zweitens nach dem Fasching irgendwie besudelt sind von dieser ungezügelten Zeit im Fasching. Und deswegen muss man die durch fließendes Wasser säubern von aller theoretischen Beflecktheit und in der Hoffnung auch, dass dieses frische, junge Frühlingswasser neues Geld mit sich bringt. Dass also die Fruchtbarkeit, auf die man jetzt so dringend wartet in der Natur, auch auf den Geldbeutel einwirkt und der sich jetzt im Fasching ja bei vielen Leuten sehr geleert hat, dass der sich wieder füllen möge. Und deswegen wird der Geldbeutel symbolisch gewaschen. Auch in München von unserem Oberbürgermeister am Fischbrunnen, am Marienplatz, aber in vielen anderen Dörfern und Städten ganz genauso. Zum Beispiel in Ringsburg, da steht die Vertreter von der Faschingsgesellschaft, stehen wirklich am Donauufer. Und das finde ich sehr mutig. Und jeder schaut darauf, ob es nicht doch ein Geldbeutel davor schwemmt, komplett, weil die ihre Geldbeutel natürlich nicht mit der Hand da in diese reißende Donau eintauchen.
Sondern
die haben es an die Angel gebunden. Also da stehen wirklich 10 Menschen, 10 Personen, teilweise sogar mit ihrem Faschingsgesellschaftskostümen noch gewandet, stehen die am Donauufer und haben so Stecker, ganz lange Stecker in der Hand mit ganz langen Schnüren dran, weil die Donau ist ja nicht irgendein Bachal, sondern irgendein Fluss, vor dem man respektvollen Abstand halten muss. Und da haben sie ihre leeren Geldbeutel dran gebunden und hängen dann so nebeneinander ihre 10 oder 12 Geldbeutel in die Donau, die natürlich das ordentlich durchwascht. Und damit ist dann auch in Ringsburg zum Beispiel der Fasching beendet. Und in vielen anderen Orten gibt es das auch. Da werden dann die Geldbeutel im Stadtbach gewaschen. Oder es gibt einen Ort, wo der Kupferbach, ein kleiner Ort, wo der Kupferbach, der heißt so, durchfließt. Und der ist natürlich prädestiniert dafür.
Das Kupfergeld.
Dass man da einen Geldbeutel wascht. Und alle hoffen, dass er sich zumindest mit Kupfergeld wieder füllt. Also dieses Geldbeutelwaschen wurde im Prinzip dieser uralte, lang vorchristliche Brauch, der wahrscheinlich existiert, solange die Menschheit existiert, in der Natur und die Natur wahrnimmt und einfach das frische Wasser als köstlich und reinigend und sehr freudvoll wahrnimmt, wenn das endlich wieder fließt, nachdem es im Winter eingefroren war. Und so hat man das eben auf dem Geldbeutel und scherzhaft natürlich auf die leeren mitgenommenen Geldbeutel nach dem Fasching angewendet, in der Hoffnung, dass sich das Geld wieder vermehren möge.
Pantarei, alles fließt. Und woher kommt der Brauch mit der Fischschuppe? Weil die eben das Silberne symbolisiert, also das silberne Geld.
Einerseits das silberne Geld und du hast ja die Luxusversion einer Fischschuppe,
ein Geschenk.
Nämlich eine geschenkte.
Vielleicht ist ja nur Blech, aber
tatsächlich
ist Silber.
Silberne Fischschuppe. Manche legen sich auch eine echte Fischschuppe in den Geldbeutel und zwar bevorzugt die Fischschuppe vom Silvesterkarpfen oder von einem Fisch, den man an Silvester gegessen hat, weil das ja die Wende zum Neujahr ist und von diesem neuen Jahr erwartet man sich ja auch nur Gutes. Und eine solche Fischschuppe im Geldbeutel soll eben den Geldbeutel auch anregen, sich zu füllen. Und zwar einerseits, weil der Fisch ein gutes Omen ist, aber andererseits auch deswegen, weil die Fischschuppe einem Geldstück ähnelt. Mhm. Und wer gerade keine Fischschuppe zur Hand hat an Neujahr, der nimmt eine Linse zum Beispiel.
Das ist in Italien, glaube ich, auch der Brauch, dass man Linsengericht isst.
Da isst man Linsengerichte in der Silvesternacht oder in der Neujahrsnacht. Linsen und Schwein. Also Schwein ist ja der Glücksbringer überhaupt. Deswegen gibt es bei uns überall einen Würstel und Schweinerüssel. In Österreich gibt es Schweinerüssel an Silvester und Schweineschinken und so weiter. Und in Italien eben auch Schweinekotelett mit Lenticchie, mit Linsen. Und so eine Linse, eine ungegarte Linse, weil die gegarten, die hemmen nicht so lange. Eine ungegarte Linse legt man sich auch in den Geldbeutel, eben auch, weil sie so als ein kleines Geldstück symbolisiert und einfach das Geld vermehren soll im Geldbeutel. Genauso wie deine Fischschuppe, deine luxussilberne Fischschuppe, die du
wie
im
gesagt,
Geldbeutel
oder
hast.
Oder vielleicht das Blech, aber soll Glück bringen und Glücksbringer braucht man.
Unbedingt,
immer.
Genau. Also wie gesagt, legen Sie sich was in Geldbeutel, was Ähnlichkeit mit einem Geldstück hat. Vielleicht nützt es was. Allerdings sollte man nicht so oft nachschauen, weil der Brauch nämlich sagt, zu häufiges Geldzählen, insbesondere in den Rauhnächten und an Silvester, trägt aber angeblich zur Verringerung desselben bei. Also nicht zu oft nachschauen, in der Hoffnung, dass es sich unbesehen
das
vermehrt.
Das sagt's jetzt. Nach so viel Ratschen sagst du es jetzt, dass man nicht nachschauen soll. Dann vermehrt sich's vielleicht doch. Jetzt haben wir natürlich viele von uns, die in der Frühmesse schon waren, die haben sicher ihr Aschekreuz. Als Berufstätige oder als Schulkinder kommt man das nicht, aber das war mal ganz wichtig, dass man am Aschermittwoch sein Aschekreuz auf die Stirn gemalt bekommt.
Ja,
oder gezeichnet bekommt.
Dass man das auf die Stirn gezeichnet bekommt oder teilweise wird es auch auf den Scheitel in die, an der Stirn in die Haare gestreut, die Asche. Und das ist einfach die Bußübung am Aschermittwoch, die greifbar ist. Ja? Dass man also das sieht, das ist im Prinzip sehr brutal, dass nach diesem ausschweifenden Fasching und gerade nach dem Kehraus am Faschingsdienstag, wo es nochmal so richtig aufgeht und gefeiert wird, und dann eine richtige Zäsur mit dem Aschermittwoch und dann steht der Pfarrer vorn mit einem Schälchen voll Asche. Und die Gläubigen stellen sich an in einer Reihe, so wie zur Kommunion. Und dann streut der Pfarrer oder seine Helfer eben ein Aschekreuz, entweder auf den Haaransatz oder er malt ein Aschekreuz mit den Fingern auf die Stirn und spricht dazu, bedenke, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst. Also das ist ein Memento Mori, wie man sagt, erinnere dich dran, dass du sterblich bist. Und das ist dieser brutale Gegensatz zwischen gerade noch feiern und dann diese doch sehr, teilweise bedrückende Erinnerung dran, dass man jeden Augenblick sterben kann und als Zeichen dafür eben diese Ascheauflegung, die es im Übrigen auch schon sehr, sehr, sehr lange gibt.
Asche aber auch was Reinigendes ist.
Weil Asche was Reinigendes ist, und zwar im konkreten wie im übertragenen Sinne. Also, dass Asche ein Zeichen einer Buße ist oder einer Bußübung ist, das steht schon im Alten Testament. Und es gibt ja bis heute diesen Ausdruck in Sack und Asche gehen, der auch aus dem Alten Testament stammt, oder beziehungsweise aus der deutschen Übersetzung des Alten Testaments. Weil das Alte Testament ja nicht in Deutsch geschrieben ist, aber das ist halt die Übersetzung, die wir glauben müssen, Sack und Asche. Und das ist in vielen Kulturen auf der Welt üblich, also nicht nur in der christlichen Kultur, dass Asche oder abgerissene Kleidung oder das Zerreißen der eigenen Kleider zu einer Trauerübung und einer Bußübung gehört. Und das hat sich bis heute gehalten. Und dieses Ascheauflegen, dass es auch in der christlichen Kirche zu einer Verpflichtung wird und zu einer rituellen Institution am Aschermittwoch, das ist auch über 1500 Jahre alt mit diesem Ascheauflegen. Und das gehört einfach mittlerweile zur Bußübung und zum sichtbaren Zeichen des Eintretens in die Fastenzeit dazu.
Hat ja auch mit Demut zu tun. Asche auf mein Haupt.
Asche auf mein Haupt ist auch so eine Redewendung, die sich bis heute gehalten hat, genau. Und noch dazu kommt, dass man inzwischen, also inzwischen ist gut, in der Kirche beschlossen hat, diese Asche sollte möglichst aus den verbrannten, geweihten Palmzweigen des letzten Jahres stammen, weil eine Woche vor Ende der Fastenzeit ist ja Palmsonntag, da gibt es ja dann frische Palmbuschen, die wieder geweiht werden. Und die alten Palmbuschen, die man bis jetzt aufkommen hat, die werden verbrannt und dann mit der Asche dieser Palmzweige wird dann das Aschekreuz aufgelegt. Das heißt, es schließt sich dieser liturgische Kreis, weil bei der Palmweihe feiern wir ja den Einzug Christi nach Jerusalem, wo die Menschen mit Palmzweigen in der Hand ihm zugejubelt haben. Und zu Beginn der Fastenzeit bereiten wir uns auf die Passion vor, die ja damals begonnen hat. Und da schließt sich also wieder dieser liturgische Kreis im Prinzip.
Aber die Asche in den Kirchen in Bayern ist jetzt natürlich nicht aus Palmzweigern.
Da müsste man die einzelnen Mesner fragen. Mhm. Also die Mesner, die diese Vorschrift sehr ernst nehmen, die haben vielleicht wirklich eure Palmzweigerl vom letzten Jahr aufgehoben und veraschen die jetzt. Aber man müsste mal rumfragen, wo die anderen Mesner so ihre Asche herbeziehen, die sie dann am Pfarrer in der Schüssel füllen.
Haben wir als Kinder auch nie drüber nachgedacht, aber es war schon immer ein besonderer Moment, am Aschermittwoch in die Kirche zu gehen und sein Aschekreuz zu bekommen.
Ja, absolut. Also ich finde das ganz was Besonderes. Und noch dazu, wenn man weiß oder wenn man hofft, dass die Asche aus den alten Palmzweigern vom Vorjahr stammt, dann ist es schon was Besonderes, weil also der Palmbuschen vom letzten Jahr gerade neu im Herrgottswinkel gestanden ist und man gedacht hat, ach, und da haben sie jetzt Asche draus gemacht. Und das ist dann nicht mehr so schlimm, wie wenn man denkt, das ist irgend so eine Herdasche oder so.
Und daher auch der Aschermittwoch, also ein ganz wichtiger Tag im Jahr.
Ja, oder auch Eschriger Micker, weil Aschermittwoch haben die wenigsten Leute gesagt, Eschriger Micker, oder gab es halt verschiedene Dialektausdrücke auch dafür.
Wo ist der Eschrige Micker bei euch?
Der Eschrige Micker ist bei uns in der Gegend teilweise verbreitet und in anderen Regionen gibt es andere Dialektausdrücke dafür. Aber weil du gerade gesagt hast, Asche ist ja was Reinigendes, was ich auch so interessant fand, dass die Asche, die ist ja jetzt eigentlich, gilt bei uns eigentlich nur als Abfall und war früher natürlich auch Abfall, aber viel weniger als bei uns. Weil die Asche immer zum Düngen verwendet worden ist und die Asche auch zum Waschen verwendet worden ist. Was ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe.
Wenn man dachte, das wird ja dann schwarz.
Ja, wenn die alten Leute erzählt haben, ja, wir haben da früher mit Aschenlauge gewaschen. Mhm. Und das ist eine ganz übliche Herstellung gewesen, um in Zeiten, wo man kein Waschpulver gehabt hat, wirklich eine Lauge herzustellen. Weil die Asche mit dem Wasser ja alkalisch reagiert und dann entsteht eine Lauge, die richtig seifig ist und da kann man richtig waschen damit. Also die Asche war früher viel mehr Bestandteil des täglichen Lebens.
Es hat ja auch Aschentonnen geheißen und nicht Mülltonnen, wie es jetzt
zum
heißt.
Zum Beispiel, genau, weil viel mehr Leute einfach noch eine Holzkohleheizung gehabt haben. Also dieser reinigende Effekt der Asche war den Menschen früher aus anderen Gründen auch noch bewusster als uns jetzt, wo das einfach nur Pulver aus Verbrennung und Abfall ist.
Aber woher das Pulver kommt, weiß man dann gar nicht mehr.
Das weiß man nicht mehr, aber ich gehe jetzt mal in meiner Naivität davon aus, dass alle brav die Palmzweigerl vom Vorjahr veraschen.
Das Aschenkreuz oder Aschekreuz am Aschermittwoch. Heute ratscht man über den Aschermittwoch und über Brauchtum in der Fastenzeit. Oder ich rätsle, warum sind es eigentlich 40 Tage Fastenzeit, Dorothea?
Die Zahl 40, die war schon in vorchristlicher Zeit eine Zahl, die die frühen Philosophen und Mathematiker fasziniert hat. Und in der Antike war es ja noch viel mehr üblich als heute, Zahlen zu analysieren, auseinander zu dividieren, zu zerpflücken, zu interpretieren und so. Und diese Zahl 40 kommt ja auch in der Bibel ganz oft vor als ganz besondere Zahl. Also schon im Alten Testament, wenn Moses zum Beispiel 40 Tage sich auf dem Berg Sinai aufhält, bevor er die Gesetze empfängt und aufschreibt, und das Volk Israel zieht 40 Tage durch die Wüste und die 40 Tage hat auch die Sintflut gedauert, 40 Tage und 40 Nächte. Und Jesus dann im Neuen Testament fastet 40 Tage in der Wüste, bevor die Passion dann beginnt. Diese 40 hat man dann in christlicher Zeit gedeutet als Vollendung des Alten im Neuen des Alten Testaments im Neuen Testament. Man hat also die 10 Gebote mit den 4 Evangelien mal genommen und schon kommt man wieder auf die Zahl 40. Insgesamt ist die Zahl 40 gilt bis in die Neuzeit hinein als Zeit der Vorbereitung, als Zeit des Wartens und der Vorbereitung mit einem Ziel der Vollendung. Wenn diese 40 Tage um sind, dann ist das, worauf man gewartet hat, vollendet. Eben zum Beispiel die Fastenzeit vollendet sich ja dann in dem Auferstehungswunder an Ostern. Man hat großer Sprung in die Neuzeit, in der Pestzeit angefangen, eine Quarantäne einzuführen, in Venedig vor allem.
Da haben wir ja das Wort schon im Begriff. Genau. Leider kennen wir es jetzt aus der Pandemie, woher Quarantäne kommt.
Genau, die Quarantäne, das sind die 40 Tage auf Französisch oder Quarantana in Italienisch, also in allen romanischen Sprachen, lässt sich die Quarantäne aus der Zahl 40 herführen. Das hat in Venedig angefangen, das war damals ein großer Handelshafen und da sind die Schiffe gekommen aus aller Welt, vor allem aus asiatischen, nordafrikanischen Häfen und hatten die Pest an Bord. Und dann haben die Venezianer dank ihrer vielen Laguneninseln angefangen, auf irgendeiner fernen Laguneninsel die Schiffe erst einmal 40 Tage festzuhalten, samt Besatzung, in der Hoffnung, dass sie sich dann mit der Pest nicht anstecken oder dass man es bis dahin austesten kann, ob die Pest an Bord haben. 40 Tage, die haben also auch diese Wartezeit von 40 Tagen ausgerufen. Und die 40 ist überhaupt eine super interessante Zahl. Und dieses Wissen aus der Antike und diese Lust an den Zahlen und an der Zahlenmagie und an den Zahlen zerpflücken, hat man dann natürlich in der Renaissance, wo diese Wiedergeburt der Antike gefeiert wurde im 15., 16. Jahrhundert. In unserer Renaissance in Europa hat man diese Ideen aus der Antike wieder aufgegriffen. Dürer war ein ganz großer Fan von solchen Zahlenmagien, hat es auch in seinen Kupferstichen dann wiedergegeben. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass die Zahl 40 die Summe ist aus 1 mal 4 plus 2 mal 4 plus 3 mal 4 plus 4 mal 4. Das ist verblüffend, gibt 40.
Mir noch nie aufgefallen.
Also ganz oft die 4, die kann man nachrechnen.
Ich habe auch immer den Vierer gehabt, wahrscheinlich liegt es daran.
Ja, aber mit viel Hirnschmalz kann man das nachrechnen, habe ich auch geschafft. Es ist tatsächlich 40 und das ist ja ganz oft die 4. Und nicht nur die 10 Gebote mal den 4 Evangelien ergibt 40, sondern die 4 ist auch die Zahl die vollständige Zahl, die Zahl der Einheit. Die ist nicht spannend und offen wie die Dreiheit zum Beispiel. 3 ist ja eine spannende Zahl, die ist ungerade. 4 ist eine gerade Zahl. 4 ist die Zahl der Windrichtungen. Es gibt 4 Windrichtungen, mehr gibt's nicht. 4 bekannte Erdteile damals zu der Zeit. 4 Himmelsrichtungen. Mhm. Also die 4 ist die Zahl der Einheit und der Vollendung. Es gibt 4 Jahreszeiten. Also die 4 hat man sich schön geredet als eine harmonische, einheitliche Zahl. Und mal 10 Gesetze zum Beispiel ergibt dann eben die 40. Und deswegen hat man das auch wegen der vielen Zitate, die in der Bibel und in antiken Quellen genannt sind, wie oft die 40 genannt ist, hat man das dann auch für die Fastenzeit eingesetzt, weil es ist ja nicht, man hätte auch 50 nehmen können oder 30 oder 38 oder 35, aber diese Zahlen sind eben nicht so magisch zerpflückbar und interpretierbar und diese 40 ist eben die Zeit des Wartens, des Vorbereitens und dann der Vollendung in der Osterfeier. Und deshalb die perfekte Zahl für die Anzahl der Tage in der Fastenzeit.
Das ist ja ein tolles Thema. Darüber denkt man eigentlich nicht so nach, weil man nimmt ja vieles im Brauchtum einfach so hin und sagt, es sind jetzt 40 Tage bis Ostern und da ist Fastenzeit. Aber woher diese 40 kommt, ist schon sehr interessant. Da hast du bestimmt früher auch nicht groß nachgedacht.
Überhaupt
nicht. Ist halt so.
Überhaupt nicht. Das ist halt einfach so, das hat halt irgendjemand einmal festgelegt und dem hat halt die 40 gefallen, so ungefähr. Aber wenn man das dann einmal anfängt zu hinterfragen, warum ist denn das eigentlich so und seit wann ist das denn das eigentlich so? Also das hat nicht schon im Jahr Null angefangen, sondern in der frühesten Zeit des Christentums, im ersten, zweiten Jahrhundert, da waren zwei Fasttage vorgesehen. Also das waren die K-Tage, also die Karfreitag und Karsamstag, die Tage, an denen Christus der Überlieferung nach im Grab gelegen ist. Also ein Sterbetag und der Tag, an dem er im Grab gelegen ist. Und der Tag der Auferstehung, der Sonntag oder die Nacht von Samstag auf Sonntag, war dann die Osternachtsfeier. Und man ging ursprünglich mal von zwei Fasttagen aus und das hat sich dann erweitert auf diese 40 Tage, die man mit vielen antiken Zahlenspielereien und Überlegungen und so begründet hat. Und man muss dazu sagen, Fasten ist ja auch keine christliche Erfindung. Fasten gab es in der Antike schon lang vor christlicher Zeit. Fasten gibt es in allen Erdteilen. Fasten ist in allen Religionen. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gerade gehört, dass der Ramadan auch heute anfängt.
Zeitgleich beginnt, ja.
Also auch eine lange Zeit des Fastens mit ganz bestimmten festgelegten Regeln, die auch mit dem Frühling zusammenhängt. Also dieses Frühlingsfasten. Unsere Fastenzeit ist ja auch nichts anderes als ein Frühlingsfasten. Und Fasten war immer ein Ausdruck von Vorbereitung, von in sich gehen und Meditation. Fasten war auch immer ein Ausdruck von Trauer und ist in vielen Religionen auch so, wenn jemand stirbt, fasten die Angehörigen als Vorbereitung auf die Bestattung oder die Beerdigung aus Trauer um den Verstorbenen. Also Fasten ist nicht nur christlich und ist nicht eine christliche Erfindung, die jetzt nur vor Ostern stattfindet. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass es früher eine Fastenzeit auch vor Weihnachten gab, beziehungsweise eigentlich jetzt immer noch. Aber die bekannteste Fastenzeit ist halt die christliche jetzt vor Ostern, beziehungsweise die muslimische, die Ramadan heißt.
Und nach den 11 Uhr Nachrichten unterhalten wir uns weiter nochmal über die Fastenzeit, über Brauchtum Ende Februar und Anfang März, über die Namenstag- und Wetterregeln und vieles andere mehr.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzliches Gott, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem Aschermittwochsratsch mit Dorothea Steinbacher. Wir haben in der ersten Stunde darüber geredet, dass am Aschermittwoch nicht nur die Fastenzeit beginnt, es gibt auch den Brauch des Geldbeutelwaschens und des Aschekreuzes. Und jetzt unterhalten wir uns darüber, woher überhaupt das Fasten kommt und auch über Bauernregeln zum Winterende und über Namenstage. Aschermittwoch ist heute und wir sind eigentlich so Mitte, Ende Februar, wobei der Februar recht kurz ist, aber wir müssen noch über den heiligen Josef reden und du wolltest uns noch mal sagen, was es mit der Fastenzeit noch so alles auf sich hat, Dorothea.
Ja, nach dem Josephi-Schottischen müssen wir natürlich kurz über den heiligen Josef reden, der am 19. März, also in ziemlich genau 4 Wochen, seinen Namenstag feiert.
Ist ja einer von unseren Lieblingsheiligen, weil er so ein bisschen immer unten durchgefallen ist, nur in Bayern nicht. Weil der heilige Josef, das war ja ein offizieller Feiertag, ich habe es ja hier schon mal erzählt, ich war ja in Ursberg in der Klosterschule und das war die St. Josefskongregation und da war der Josefstag. Immer ein freier Tag, haben uns die anderen am städtischen Gymnasium sehr beneidet, dass wir einen Josephi frei gehabt haben.
Ja, das glaube ich, dann bist ja du eigentlich die Josefs-Spezialistin. Und,
nein, du. Und du erzählst uns so vom Josephi-Tag, wo die Sepperl und Pepperl oft freie Fahrt bei der Schifffahrt hatten und sonst viele.
Genau, heute noch bei der Wendelsteinbahn haben die Josefs immer an ihrem, ich glaube am 19.03. Freifahrt. Und ich glaube, weil der Wirt Josef heißt oder so ähnlich. Also es gibt es immer noch, muss man einfach nachschauen, wo die Josefs am Josephitag noch geehrt werden, gebührend.
Und die Josephinen, von denen
und die Josephinen viele und Josephas und so weiter. Die Kirche ist auch relativ spät erst drauf gekommen, erst vor ein paar hundert Jahren, dem heiligen Josef einen größeren Stellenwert einzuräumen, weil der ja immer so ein bisschen durchs Raster gefallen ist in den, sagen wir mal, ersten 1000 oder 1500 Jahren des Christentums. weil der Josef ja nicht der leibliche Vater von Christus ist, sondern immer, das heißt der Ziehvater, der Nährvater. Der war ja ein älterer Herr, der dieser jungen, unbedarften Maria zur Seite gestellt wurde, damit die nicht allein und alleinerziehend auf der Welt ist, sozusagen. Empfangen hat sie vom Heiligen Geist und dann stand es da mit ihrer Schwangerschaft sozusagen. Und dann wurde ihr der Legende nach dieser Josef eben, der Zimmermann oder Baumeister Josef, zur Seite gestellt. Und der wurde dadurch identifiziert, dass sein Stab angefangen hat zu grünen. Also da waren verschiedene Bewerber und Josefs Stab hat angefangen oder Stecken hat angefangen zu grünen. Und der Josef ist halt dann quasi ihr Beschützer, ihr väterlicher Mentor gewesen oder so. Und deswegen hat er ja gar nicht so richtig dazu gehört, aber irgendwo doch. Und wenn man Bilder oder Schnitzaltäre vor allem aus der Gotik, 15. Jahrhundert in Bayern zum Beispiel anschaut, da steht der Josef ganz oft so ein bisschen am Rand oder auch Fresken anschaut, wo es zum Beispiel um Lichtmess geht, wo sie da zwei Tauben opfern müssen. Also Maria und das Kind ist immer im Zentrum und irgendwo am Eck, wenn er überhaupt drauf ist, ist der Josef drauf, der so ganz bescheiden am Rand steht. Auf irgendwelchen Darstellungen von der Geburt steht er entweder in der Werkstatt oder kniet ein bisschen abseits neben der Krippe. Oder ist ganz weggelassen. Neulich habe ich einen Schnitzaltar besprochen, wo der Josef plötzlich komplett weggefallen ist. Einfach, weil er als nicht so wichtig erachtet wurde. Und irgendwann hat man dann beschlossen, gerade zu Beginn der Neuzeit, hat man beschlossen, dem Josef einen größeren Stellenwert einzuräumen. Dazu kamen dann Schlachtensiege von Herrschern am Josefstag unter dem Zeichen von Josef, die dann so gedeutet wurden, dass Josef sie beschützt hat. Und plötzlich hat man für den Josef einen schönen Feiertag eingerichtet und den Josef zum Schutzpatron ernannt. Und seitdem ist der Josef wichtiger, ist auch zu einem ganz wichtigen Taufnamen geworden, gerade in Bayern und im Alpenraum. Und drum hinum, also die Giuseppes und José und so, also der Name Josef hat dann gerade in romanischen christlichen Ländern sehr als Taufname auch zugenommen. Bis dann, vor ungefähr 100 Jahren, der Josefitag nur noch ein halber der Feiertag war und dann gar kein Feiertag mehr und in Vergessenheit geraten ist. Aber die Pfarrerköchinnen, die haben das immer gewusst und haben am Josefitag aufgekocht, weil, wie wir schon gehört haben, der Josefitag von den Fastentagen ausgenommen ist und als Hochfest gilt und da hat man aufgekocht.
Und darum kommen wir jetzt wieder zu den Fastentagen, wobei es jetzt so viele kleine Josefs in den Grundschulen gibt und Josefines wieder, dass er wahre Freude ist.
Ja, die würden sich auch freuen, wenn sie an ihrem Namenstag einen wieder ganzen Feiertag hätten. Aber es ist wirklich ein schöner alter Name, der eigentlich auch durchweg positiv besetzt ist. Und wie gesagt, an Josef muss man nicht fasten und das ist ein besonderer Lostag auch geworden. Deshalb gibt es viele Wetterregeln, die mit dem Josef zu tun haben. Zum Beispiel, ist es an Josefi schön, kann es nur gut weitergehen. Also was ganz Positives, da muss man sich merken bis zum 19. März, bis zum Josefitag. Weil wenn es dort dann schön ist, dann kann es nur gut weitergehen. Oder ist es am Josefstage klar, folgt darauf ein fruchtbar Jahr. Also ganz ein wichtiger Wetterlostag. Und im Berchtesgadenerland hat man sogar einen ganz besonderen Brauch am Josefitag wiederbelebt. Da backen die Frauen nämlich jetzt ein Baumwollbrot. Und diese Tradition, die hat es bis in die 1880er Jahre schon gegeben im Berchtesgadener Land. Da ist am Josefitag ein Feiertag der Zimmerleute auch gewesen. Und da haben sie ein Baumwollbrot gebacken. Und dieses Baumwollbrot, schaut aus wie vier Semmeln, die so nah beieinander gebacken werden, dass die zu einer Tafel von vier Einheiten zusammenbacken. Und das ist dann verboten worden in den 1880er Jahren, weil da haben es dann sicher Gaudi erlaubt, da haben es dann irgendwie Holzsplitter eingebacken und so, weil der Josef ja der Patron der Zimmerer ist, weil er ja angeblich Zimmerer war. Und da haben es kleine Holzstickerl und Holzspreisel und so weiter rein. Und dann ist es einfach verboten worden. Und vor 10 Jahren ungefähr haben das die Frauen im Berchtesgadener Land entdeckt, diesen alten Brauch, und haben den wiederbelebt und haben das Rezept nachentwickelt, nach alten Beschreibungen, also mit einem weißen Mehl, deswegen heißt es auch Baumwollbrot, meiner Meinung nach. Andere Dinge, weil das eben diese vier zusammengebackenen Semmeln sind, mehr oder weniger, dass es ausschaut wie eine aufspringende Baumwollknospe.
Aber die Überlegung ist, bei uns doch gar nicht, warum heißt es überhaupt auch Baumwollbrot?
Das ist die Überlegung, warum heißt es Baumwollbrot? Kannte man in Berchtesgaden im 19. und unter Umständen auch im 18. Jahrhundert aufspringende Baumwollknospen? Also ich komme eher zu dem Schluss, dass es deshalb Baumwollbrot heißt, weil es weiß ist. Und weißes Brot, weißes Mehl war was Besonderes. Mhm. Dem hat man einen besonderen Namen gegeben, weil üblich war ja das dunkle Roggenmehl, das dunkle Roggenbrot und so. Und die Roggennudeln auch. Also man hat so für Nudeln, also für Rohrnudeln und so. Also nicht Pasta jetzt in unserem Sinn, sondern Mehlspeisennudeln hat man auch Roggenmehl hergenommen. Und nur an Feiertagen eben weißes Mehl. Und das ist Baumwollbrot, war eben hell und deswegen was Besonderes. Und deswegen hat man es Baumwollbrot genannt, denke ich mal. Es gibt gleichzeitig ja auch Baumwollsuppen, Baumwollknödeln. Also die Baumwolle taucht in der bäuerlichen Küche als Name öfter auf.
Erstaunlich, ja.
Die Baumwollknödel waren Kartoffelknödel, wo man die geriebenen Kartoffeln halt versucht hat, möglichst weiß zu halten, also hell zu halten. Wenn man nicht aufpasst, dann laufen die ja dunkel an. Und das waren dann auch ganz helle Kartoffelknödel, die hat man Baumwollknödel teilweise genannt. Oder Baumwollsuppen, das war so Einlaufsuppen, wo man halt so einen Dorg in Fleischsuppen einlaufen hat lassen. Mhm. Und da hat man dann auch so weiße Fäden im Prinzip gehabt oder so weiße Suppeneinlagen. Das hieß Baumwollsuppen. Andererseits kann es natürlich sein, also es gab in Bayern große Baumwollspinnereien, Augsburg zum Beispiel. Die haben schon früh große Baumwollspinnereien gehabt. Allerdings weiß ich nicht, ob da aufspringende Baumwollknospen angeliefert wurden oder vielleicht schon einfach Säcke mit gezupfter Baumwolle, gepflückter Baumwolle. Mag dahingestellt sein, vielleicht gibt es Baumwollforscher, die uns da aufklären können. Auf jeden Fall gibt es in Berchtesgaden am Josefitag wieder ein Baumwollbrot.
Ein schöner Brauch. Das hat auch mit dem Monat Februar zu tun, dass wir vom Hirse hören.
Genau, der Hirse ist nämlich die Abkürzung für den Matthias, für die Männer, die Matthias, teilweise auch die Matthäuse, die wurden abgekürzt der Hirsel genannt. Und diese Musik vom Hirse, die weist eben darauf hin, dass der heilige Matthias am 24. Februar seinen Namenstag feiert. Also nächste Woche ist es schon.
Heute haben wir den 18.
Genau, in 6 Tagen hat der Matthias seinen Namenstag. Und der Matthias, über den weiß man relativ wenig. Man weiß, dass er Apostel war. Aber er gehört nicht von Anfang an zu den Aposteln dazu, sondern er rückt danach, nach dem Tod von Judas, der sich ja erhängt hat, rückt er als Apostel nach, ein Nachrückerapostel sozusagen. Deswegen ist der Matthias eher so hinten raus und fällt immer irgendwie hinten raus runter und man weiß nicht viel über den Matthias. Aber er ist ein sehr beliebter Taufname geworden im Laufe der Jahrhunderte und das mag damit zusammenhängen, dass der Matthias in Trier begraben ist. Das ist das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Alle anderen sind irgendwo im Süden, südlich der Alpen begraben. Also entweder im Orient oder in Italien, Frankreich oder irgendwo dazwischen sozusagen. Und der Matthias hat sein Grab in Trier und allein deswegen wahrscheinlich hat sich sein Name bei uns sehr verbreitet als ganz beliebter Vorname. Und weil er so ein beliebter Vorname ist und weil der immer in die Fastenzeit fällt, am 24. Februar, ist er auch zu einem beliebten Wetterlostag geworden, wo es viele Wetterregeln gibt, die sich um den Matthias drehen, weil halt natürlich, so wie wir alle jetzt, alle dringend auf den Frühling warten, nicht nur die Leute, die jetzt bequem im warmen Büro sitzen, sondern eben auch die Bauern und die Menschen, die früher viel mehr mit der Natur und in der Natur gelebt haben, die keine Zentralheizung gehabt haben, die gefroren haben, die nichts mehr zum Essen gehabt haben und die haben alle dringend auf den Frühling gewartet. Und deswegen haben sie am Matthiastag auf das Wetter geschaut und auf die Natur geschaut und haben unglaublich viele Wetterregeln erfunden, zum Beispiel eine der bekanntesten, die sich halt auch wunderbar reimt. auf Mattheis bricht's Eis, findet er keins, so macht er eins. Das ist so ungefähr wie Greta Gockel auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist. Weil das heißt nämlich, wenn der Mattheis das Eis bricht, findet er keins, so macht er eins. Heißt also, entweder es ist schon kalt und ab Matthias wird es schmelzen oder wird es besser werden. Und wenn keins da ist, dann kommt noch eins. Also es kann schon noch mal sehr kalt werden nach Matthias.
Ja, ist ja erst in einer Woche. Wir haben es ja gestern und heute in der Früh gesehen, wie sich schnell der Winter wieder da sein kann.
Genau, aber die meisten Bauernregeln, die sich um den Matthiastag drehen, reimen sich auch wunderbar auf Eis natürlich, wenn man Matthias so ausspricht. Die gehen aber davon aus, dass es nach Matthias nicht mehr so schlimm wird. Da heißt zum Beispiel, nach Matthias geht kein Fuchs mehr übers Eis. Das heißt, das Eis wird dünner und trägt nicht mehr und es wird einfach tendenziell wärmer. Oder St. Matthias wirft einen großen Stein ins Eis. Und wenn man auf eine Eisfläche einen großen Stein wirft, dann bricht die Eisfläche und das Eis verschwindet allmählich. Und außerdem merken natürlich auch die Tiere und auch die Pflanzen, dass die Tage länger werden, weil viele reagieren ja einfach auf das verlängerte Tageslicht und natürlich auf die wärmeren Temperaturen. Zum Beispiel die Hühner. Wenn nämlich Matthias kommt herbei, legt die Henne das erste Ei. Weil die Hähne natürlich...
Auch noch nie gehört.
Es ist doch nett. Wenn Matthias kommt herbei, legt die Henne das erste Ei. Weil die Hähne, wenn sie ja nicht kalt ist und wenn sie vielleicht auch sehr sparsam gefüttert werden über den Winter, aber heutzutage immer noch, wenn es recht kalt ist, legen die Hähne schlechter. Sagt meine Ohrbayerin immer, heute habe ich weniger, weil die Hähne nicht gescheit legen. Man weiß nie, was so ein Huhn dazu bewegt, weniger zu legen. Aber es kann eben sein, dass das Wetter schlecht ist, dass es kalt ist, dass er einfach nicht gut geht. Und wenn der heilige Matthias dann wieder herbeikommt, dann legt die Henne das erste Ei. Die Tage werden länger, die Hühner fühlen sich wieder wohl und fangen an, wieder zu legen.
Das hört sich doch schon mal nach Freude an.
Das hört sich nach Freude an und die Natur reagiert, wie gesagt, auch die Bäume und die Blumen reagieren. Wir sehen es ja jetzt schon, wo also die Wiese frei ist von Schnee und Eis. Da sieht man schon wieder, dass die Gänseblümchen austreiben und teilweise sogar blühen.
Was?
Der Löwenzahn treibt aus.
Schneekleckerl habe ich jetzt gesehen und Krokusse gestern.
Ja, die auch. Das sind halt städtische Parks und auf ländlichen Wiesen blühen die Schneekleckerl.
War auf dem Land, habe ich gestern gesehen.
Gibt es aber auch Gänseblümchen. Also wenn du über die Wiesen gehst, dann findest du schon die eine oder andere Gänseblümchenblüte. Und man merkt schon, dass die Löwenzahnrosetten wieder frische Blätter austreiben. Und dann gibt es noch einige andere Kräuter, zum Beispiel das bittere Schaumkraut kann man jetzt wunderbar ernten. Und die Barbarakresse kann man ernten. Und die Vogelmiere kann man ernten. Das sind also alles Kräuter, die der Kälte und dem Eis trotzen, die unterm Schnee teilweise weiter wachsen. Und
sobald
der Schnee weg ist, kann man die Kräuter ernten. Und da gibt es auch eine Bauernregel in Bezug auf die Bäume, die heißt, Sankt Matthias hab ich lieb, denn er gibt dem Baum den Trieb. Das heißt,
reimt sich schön.
Reimt sich doch wunderbar. Die Bäume fangen langsam an auszutreiben. Es ist zwar nicht so, dass die jetzt über Nacht grün werden, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man schon sehen, dass die Knospen teilweise ein bisschen schwellen, dass man sie deutlich sieht. Das sieht nicht mehr nach einem vertrockneten Ast aus, sondern man sieht, dass die Knospen sich bereit machen, aufzuplatzen und Blätter und Blüten hervorzubringen.
Eine schöne Vorstellung. Trotzdem, Fastenzeit hat heute angefangen. Wir unterhalten uns jetzt gleich nochmal übers Fasten und was der Unterschied zwischen Fasten und Abstinenz ist. Übers Fasten und übers Abstinenzsein unterhalten wir uns gleich. Was ist denn der Unterschied, Dorothea? Wer abstinent ist, verzichtet
auf bestimmte Speisen. Genau. Wer abstinent ist, verzichtet auf Fleisch. Also das ist das Abstinenzgebot. Und das gilt nur noch für Aschermittwoch und Karfreitag, also für diese zwei ganz strengen Fasttage. Und das Fastengebot ist viel weniger streng. Also Abstinenz bedeutet einfach auf Fleisch verzichten und kann auch oder individuell auf bedeuten, auf bestimmte andere Dinge zu verzichten. Aber abstinent sein bedeutet einfach auf etwas Bestimmtes verzichten. Und die Vorgabe von der Bischofskonferenz ist einfach nur auf Fleisch verzichten an den strengen Fasttagen Aschermittwoch und Karfreitag. Und das Fastengebot besagt einfach, dass man mäßig isst, auch dass man an den Abstinenztagen sich möglichst nur eine sättigende Mahlzeit gönnt und nicht mehr und ansonsten weniger isst. Also das Fastengebot ist viel sanfter und softer und heißt einfach, man soll sich mäßigen, man soll möglichst auch an den Freitagen kein Fleisch essen, aber das ist alles nicht mehr so streng vorgeschrieben wie früher. Und das Abstinenzgebot, das galt früher ganz streng für alle Freitage und inzwischen nur noch für Aschermittwoch und Karfreitag. Und sonst gilt allgemein das Fastengebot, dass man eben wenig essen soll, sich nicht ständig übermäßig satt essen soll, dass man aber auch Buße tun soll und Nächstenliebe üben soll. Das gehört dazu, das gehört zu dem Fastengebot dazu, dass man sich dem Nächsten widmet und Gutes tut.
Also abstinent sein ist verzichten und zu fasten ist einfach eine sich zu mäßigen.
Genau, ist eine Mäßigung und Bußübung. Und Abstinenz bedeutet einfach auf bestimmte Speisen zu verzichten, in dem Fall Fleisch. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wenn wir jetzt den Aschermittwoch fleischlos und mäßig essend überstanden haben, die anderen, die nur Bier, Haring und Brot essen, beneide ich nicht. Das brauche ich alles
muss
nicht.
Muss man aber aushalten.
Das muss man aushalten. Die sind dann wahrscheinlich extra nochmal fertig nach dem Aschermittwoch. Und dann soll man einfach sich mäßig ernähren, was uns allen ganz gut tut. Und damit ist dem Fastengebot Genüge getan.
Wobei das ja für viele eine besondere Zeit ist. Also ich weiß das so im Freundes- und Bekanntenkreis, wo jeder dann erzählt, was beim Fasten alles verzichtet wird. Und das ist eigentlich sehr schön, dass man sich bewusst macht, was so selbstverständlich ist, ob das jetzt Süßigkeiten sind oder Alkohol oder Fernsehkonsum oder Medienkonsum oder irgendwas, dass man sich einfach mäßigt. Und ich finde das was ganz Besonderes, so eine Art Innehalten, sich bewusst werden, was man konsumiert und was man vorübergehend nicht mehr konsumiert.
Ja, und es wird auch dazu aufgerufen, sich bewusst zu machen, auf was es schwerfällt zu verzichten. Weil wenn ich jetzt sowieso keinen Alkohol trinke, dann kann ich ja locker behaupten, boah, ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr. Das ist ja nichts, was mir schwerfällt. Oder wenn jemand keine Süßigkeiten mag, dann auf Süßigkeiten zu verzichten. Wenn natürlich jemand meint, er überlebt es nicht, wenn er nicht jeden Tag ein paar Gummibären isst, dann ist das tatsächlich ein Vorsatz für die Fastenzeit, an das man sich mal rantrauen sollte. Aber vielleicht auch eben diese, in Anführungszeichen, modernen Ideen zu sagen, ich verzichte auf Social Media, das wird den allermeisten Leuten, die tatsächlich in den sozialen Medien unterwegs sind, sei es jetzt Instagram oder sonst was, außerordentlich schwerfallen, da wirklich 6 Wochen drauf zu verzichten. Und solche Verzichte sind durchaus aufgerufen jetzt auch von der Kirche, dass man sich eben auch bewusst macht, erstens, was gönne ich mir, was konsumiere ich, ohne dass ich nochmal groß drüber nachdenke? Und zweitens, was würde mir wirklich schwerfallen, mal 6 Wochen nicht zu tun oder nicht zu konsumieren? Und bringe ich das fertig, die ganze Zeit drauf zu verzichten, also die ganze Zeit das nicht zu tun? Und allein diese Überlegung, da hast du recht, ist schon sehr wertvoll am Anfang der Fastenzeit, mal zu überlegen, was jetzt abgesehen vom Essen und Trinken, was ja für uns jetzt nicht mehr so die Bedeutung hat, weil wir das ständig in Übermaß zur Verfügung haben und beliebig und alles. Aber gerade so technische Dinge, da mal zu überlegen, worauf würde mir wirklich schwerfallen zu verzichten und zu schauen, ob ich das während der Fastenzeit mal probieren kann.
Schön ist aber auch beim Verzicht, dass man erst meint, man schränkt sich ein und dann merkt man auch, wie frei ein das macht, weil man nicht abhängig ist, was Bestimmtes, ob es jetzt was Süßes ist oder Medienkonsum, jeden Tag zu nutzen oder zur Verfügung zu haben. Also ich glaube, da findet auch so ein Umdenken statt, was, wie frei man ist, wenn man nicht denkt, das muss ich jetzt haben. Also ich rede jetzt nicht von Hungergefühlen oder Durst oder sonst was. Einfach der Verzicht gibt einem auch was ganz Entspanntes.
Ja, ich habe neulich ein Interview gelesen mit Schülerinnen einer Schule irgendwo in Deutschland, die seit einiger Zeit ein Handyverbot in der Schule eingeführt haben. Und die dann befragt wurden, wie sich das jetzt die letzten Wochen oder ich weiß nicht, wie lange die das haben oder vielleicht seit Anfang des Schuljahres eingeführt haben, wie sich das auf sie auswirkt und auf das soziale Zusammenleben innerhalb der Klasse und mit den Freunden und Freundinnen. Und die also durchweg begeistert waren und gesagt haben, das ist viel schöner, in der Pause steht keiner rum und alle glotzen nur auf ihr Handy, sondern man spricht miteinander, man unterhält sich, man spielt, wenn sie jünger sind, noch miteinander.
Also wie wir es halt kennen, das ist ja leider erst in den letzten Jahren so passiert. Aber ich glaube, verzichtend, wenn alle verzichten, wie eben zur Fastenzeit, wenn es einfach überall weniger Fleisch zum Beispiel gibt, was ja so die Grundidee vom Fasten auch war, dass man auf Fleisch verzichtet. Wenn alle auf was verzichten, fällt es einem doch viel leichter.
Absolut. Also ich denke auch in der Schule, wenn ich jetzt nochmal das Handy-Beispiel nehme, wenn in der Schule ein paar Eltern sagen, du kriegst kein Handy, das ist schädlich für dich, und dann sind da 2, 3 arme Kinder in einer Klasse von 20 oder 30 Kindern, die als einzige kein Handy haben, das ist fatal für die Kinder. Wenn aber an der Schule ein Handyverbot besteht und keiner hat eins oder nutzt zumindest nicht während der ganzen Schulzeit, dann fällt es auch diesen Einzelnen viel leichter, weil sie dann nicht mehr die Einzigen sind, die etwas nicht haben oder nicht dürfen. Also das finde ich eine durchaus gute Entwicklung in letzter Zeit und vielleicht anlässlich der Fastenzeit nochmal eine Idee, da auch von bei Verantwortlichen nochmal über sowas nachzudenken.
Auf was verzichtest du? Wo fastest du jetzt in der Fastenzeit ab heute?
Ja, ich könnte jetzt ganz einfach sagen, ich verzichte auf Süßigkeiten, weil ich mag eh nicht so gern Süßigkeiten.
Da hast du aber gerade selber gesagt, dann ja, ist es kein Verzicht. Bei mir wäre es ein großer, oder wird es ein großer Verzicht.
Ja, ich muss es mir noch überlegen. Es gibt ja immer von der evangelischen Kirche, die rufen ja immer ein Motto aus. Mhm. Ich weiß noch nicht, was das diesjährige Motto ist, da müsst ihr noch nachschauen. Und das finde ich oft sehr schön, weil das ein Fasten im übertragenen Sinn ist, was auf jeden Fall ein Vorsatz ist, jetzt nicht nur in der Fastenzeit, aber besonders auch nochmal anlässlich der Fastenzeit ist, finde ich, dass man einfach sich vornimmt, morgens fröhlich aufzustehen und fröhlich durch die Welt zu gehen und allen Menschen fröhlich, freundlich und höflich zu begegnen. Das, finde ich, ist schon mal ein sehr guter Vorsatz, den, wenn das alle befolgen würden, dann wäre die Welt freundlicher.
Aber das ist ja kein Verzicht.
Das ist kein Verzicht, aber das ist ein Dienst am Nächsten.
Auf gute Laune möchte ich nie verzichten
Nein,
müssen.
Nein, aber es soll ja auch ein Dienst am Nächsten, Nächstenliebe sein, diese Fastzeit. Und das, finde ich, ist schon mal etwas, was man sich vornehmen könnte, dass man immer freundlich ist zu allen Menschen und höflich und respektvoll.
Dorothea Steinbauer bei mir zu Gast und ihr Papa hat Matthäus geheißen. Über Matthias Hirsel haben wir heute schon geredet und über den Josefitag auch schon, obwohl wir am 10. März auch wieder einen Brauchtumsratsch mit Dorothea Steinbauer haben. Und ein paar andere Namenstage dürfen wir auch nicht vergessen. Namenstage sind immer noch wichtig in Bayern.
Unbedingt, weil jeder zum Beispiel eine Walburga kennt, wahrscheinlich zumindest früher. Also bei uns gab es viele Burgel und einige hießen auch Walburga. Es gab aber natürlich auch Notburgas, die hießen dann auch Burgel. Also die Burgel, die Walburga heißen, die haben am 25. Februar Namenstag. Und die heilige Walburga war eine sehr, sehr wichtige Heilige, die bis heute in Eichstätt verehrt wird, weil da ihre Gebeine nämlich liegen. Die heilige Walburga war tatsächlich eine historische Person, im Gegensatz zu manchen anderen Heiligen, die aus der Frühzeit des Christentums angeblich stammen oder ihre Legende verlegt sie dahin. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es Heilige gibt, gerade heilige Frauen auch, die im 3. Jahrhundert in der großen Christenverfolgung umgekommen sein sollen, als Märtyrerinnen oder Märtyrer eben, deren Vita, also deren Lebensbeschreibung, aber sehr der Fantasie entspringt oder eine Vermischung von verschiedenen heiligen Lebensbeschreibungen ist. und wo man davon ausgeht, dass es keine historische Persönlichkeit ist, die echt in Wirklichkeit gelebt hat. Die heilige Walburga aber, die hat wirklich gelebt, und zwar im 8. Jahrhundert, und die kam aus England, aus dem heutigen Großbritannien, und hatte zwei Brüder, nämlich den Willibald und den Wunibald, die das Kloster in Eichstätt gegründet haben. Sie war vorher woanders und kam aber dann nach Eichstätt und ist dort eben auch begraben, bestattet. Begraben kann man eigentlich nicht sagen, es ist nämlich kein Grab in dem Sinn, dass man sie eingegraben hat in Erde, sondern das ist ein Sarkophag, ein steinerner Sarkophag, in dem ihre Gebeine liegen. Den kann man auch anschauen, diesen Sarkophag, in der Klosterkirche in Eichstätt. Dieses Kloster zu besichtigen, empfiehlt sich wirklich, wenn man in der Gegend ist, weil das so besonders ist mit diesem Kloster St. Walburg in Eichstätt. Wurde zum Beispiel der Ordelbach oder Edelbach umbaut. Das ist ja so ein Karstgestein, wo so eine hohe Felswand ist in Eichstätt. Und da ist ein Spalt in dieser Felswand, wo, wenn dieses Karstgestein bei der Schneeschmelze oder bei heftigen Regenfällen vollläuft, dann tritt da das Wasser, das schießt, also es tritt nicht nur aus, sondern es schießt daraus durch diesen Spalt. Und das war vermutlich früher eine sehr verehrte oder gefürchtete Quelle. Auf jeden Fall was ganz Besonderes, wo da durch diesen Spalt plötzlich Wasser austritt. Und diese sicher vorchristlich verehrte Kultstätte wurde dann durch das christliche Kloster schlicht und einfach umbaut, sodass man da nicht mehr hingekommen ist. Und die Gebeine von der heiligen Walburga in diesem Steinsarkophag, die haben was ganz was Besonderes, dass dieser Sarkophag, der nach unten so ein bisschen halbrund ist, da bildet sich Kondenswasser und sondert dann Tröpfchen von Kondenswasser ab in der kalten Jahreszeit. Und dieses Wasser wird aufgefangen in einer silbernen Schale von den Klosterschwestern, die immer noch in dem Kloster leben. Und dieses eigentlich Wasser wird dann abgefüllt und wird als Walpurgisöl bezeichnet. Früher hat man gedacht, das läuft aus ihrem Sarkophag raus und ist das heilige, heilsame Öl der heiligen Walburga. Es wird aber immer noch abgefüllt in kleine Flascherl und man kann es an der Klosterpforte gegen eine Spende erwerben.
Wogegen hilft es?
Gegen alles. Es hilft gegen alle Krankheiten, gegen alle schlechten Gefühle, die man hat. Früher hat man gedacht, böse Geister. Also Walpurgisöl sollte man immer ein kleines Flascherl bei sich haben. Und es hilft gegen alles. Und deswegen kann man die heilige Walburga auch sehr gut erkennen an ihren Attributen, wenn sie dargestellt ist. Es gibt ja Statuen und Darstellungen von der heiligen Walburga in vielen bayerischen Kirchen. Die ist immer mit einem Äbtissinnenstab dargestellt, weil sie ja Äbtissin von dem Kloster war. Dann hat sie ganz oft eine Bibel in der Hand, aber immer hat sie dieses Ölgefäß, ein kleines bauchiges Ölgefäß dabei, als Zeichen für das Walpurgisöl, das früher und auch heute noch in alle Welt verschickt wird und vielen Leuten wirklich wichtig ist, weil sie davon ausgehen, dass es wirklich hilfreich ist. Und dieses Klostergebäude und die Klosterkirche sind voll mit Votivgaben, weil so viele Menschen zur heiligen Walburga pilgern, um ihr zu danken dafür, dass sie angeblich geholfen hat gegen Krankheit und alle möglichen anderen Sorgen und Nöte. Und deswegen ist der Walpurgistag am 25. Februar ein wichtiger Namenstag. Ganz früher im Mittelalter ist der Walpurgistag am 1. Mai gefeiert worden. Deshalb gibt es heute noch die Bezeichnung Walpurgisnacht für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Und dann hat man wahrscheinlich auch wegen dieser vielen sogenannten heidnischen Umtriebe in der Walpurgisnacht, wo dann die Hexen auf dem Blocksberg und so weiter, da wollte man die heilige Walburga rausnehmen in ihrer christlichen Heiligkeit und hat ihren Gedenktag auf den 25. Februar verlegt, wo dann auch diese eine schöne Bauernregel entstanden ist, wenn sich St. Walburgis zeigt, der Birkensaft nach oben steigt. Und tatsächlich ist es so, dass die Birken jetzt schon wieder Wasser aus ihrem Wurzelsystem, aus dem Boden und Nährstoffe nach oben schicken, zwischen der Rinde und dem Stamm quasi. Und deswegen bohren viele Leute jetzt wenn Walburga ist, die Birkenstämme an, um das Birkenwasser abzuzapfen, weil das angeblich ein Jungbrunnen ist. Also da ist der Walpurgistag ganz wichtig fürs Abzapfen des Birkenwassers am 25. Februar.
Also nächste Woche haben alle Burgels einen Namenstag. Wir haben übers Fasten geratscht, über Namenstage, über Wetterregeln. Und ich bedanke mich für diesen Aschermittwochsratsch bei Dorothea Steinbacher. Du kommst wieder zu uns am 10. März. Und auch im März, da ist viel Interessantes zum Thema Brauchtum zu erfahren. Vielen Dank für den Ratsch, für die Gott und eine gute Fastenzeit dir und unseren Hörerinnen und Hörern.
Vielen Dank, auf Wiederschauen.